NDR 2 Spezial mit Anouk Scholén. Sommerferien im Norden. So kommt ihr stressfrei durch die Urlaubszeit.
Noch 3, noch 2, noch einmal in die Schule. Diesen Countdown, den haben Schülerinnen und Schüler ebenso wie Lehrerinnen und Lehrer in weiten Teilen des Nordens durch. Nur Mecklenburg-Vorpommern muss noch ein klitzekleines bisschen durchhalten. In Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, da sind schon Ferien und das heißt Urlaubszeit. Und das habt ihr vor?
Nichts Festes. Das wird dann wirklich eher spontan, so übers Wochenende mal oder so, aber nichts Langes.
Nach Österreich, weil die Berge schön sind. Tatsächlich, weil ich da jedes Jahr hinfahre. Man muss nicht so weit fliegen dafür.
Ja, es geht in die Uckermark, weil ich ein einjähriges Kind zu Hause habe und wir nicht so weit fahren wollten, mit der Hitze auch.
Nach Südfrankreich, so Marseille, weil wir versuchen, so wenig zu fliegen wie möglich.
Ich habe auf jeden Fall einen Trip nach Köln mit Freunden geplant, da war ich nämlich irgendwie noch nicht. Und ansonsten wollte ich eigentlich noch mal nach Athen. Aber da muss ich noch schauen, ob ich mir das tatsächlich leisten kann.
Ja, wir haben in der nächsten Stunde ein paar Tipps für euch und auch ein paar Infos, die vielleicht ganz hilfreich sein könnten, rund um eure wirklich wertvollen freien Tage. Ich bin Anouk und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, ausschlafen, jeden Tag Sport machen oder auch faul am Strand liegen, das sind ja so klassische Urlaubspläne. Und natürlich freuen wir uns auf die freie Zeit und auf den Urlaub mit Freunden oder auch mit der Familie. Aber die Kosten dafür, die werden in diesem Jahr voraussichtlich ein bisschen höher ausfallen. Isabel Lerch aus der NDR 2 Wirtschaftsredaktion. Sind die Deutschen denn trotzdem noch in Stimmung?
Ja, definitiv. Also verreist wird weiter, trotz der gestiegenen Kosten durch höhere Kerosin-Spritpreise und auch trotz der globalen Unsicherheiten, etwa durch den Iran-Krieg. Also etwa 2/3 der Deutschen planen, in diesem Sommer mindestens eine Urlaubsreise zu machen. Das zeigt der aktuelle Urlaubsplanungsindex des Deutschen Tourismusverbands. Und nur 2% der Menschen sagen, dass sie ihre Urlaubsreise vollständig stornieren wollen. Also die Tendenz ist da ganz klar. Die Reiselust ist weiterhin ungebrochen. Allerdings, die Menschen sparen nicht am Urlaub, sondern im Urlaub. Das heißt, man geht vielleicht mal weniger essen oder verzichtet auf einen Ausflug, aber auf den Urlaub selbst verzichtet kaum jemand.
Und was sind die beliebtesten Ziele?
Also Ziel Nummer 1 ist nach wie vor mit weitem Abstand Deutschland. Das zeigt auch die aktuelle deutsche Tourismusanalyse. Also demnach gab jeder 4. an, in diesem Jahr Urlaub in Deutschland machen zu wollen. Damit bleibt die Nachfrage da wirklich hoch. Die meisten, die hier in Deutschland Urlaub machen, die zieht es gerade im Sommer an die Nordsee, an die Ostsee. Die, die es ins Ausland zieht, die bleiben meistens im europäischen Ausland. Und da steht das Mittelmeer wirklich ganz oben auf der Liste. Das ist die Türkei, das ist Spanien und das ist Griechenland. Und ganz egal, wo dann die Reise am Ende hingeht, also ganz beliebt sind auch in diesem Jahr wieder Pauschalreisen.
Schauen wir auf die andere Seite. Wie zufrieden ist die deutsche Tourismus- und Reisebranche?
Naja, also die Buchungslage ist zwar aktuell wieder ganz gut, aber trotzdem ist die Stimmung eher verhalten optimistisch. Also von der Tourismusagentur Nordsee heißt es da, die Buchungslage sei insgesamt durchaus solide. Die Tourismusagentur Schleswig-Holstein klingt da ein bisschen optimistischer. Da heißt es, die Buchungslage für den Sommer sei gut bis zufriedenstellend. Allerdings, vielerorts erreiche sie noch nicht das Niveau des Vorjahres. Und auch beim Deutschen Reiseverband ist man da eher zurückhaltend. Grund ist der Ausbruch des Iran-Kriegs. Der hat ja Ende Februar begonnen und im März und im April, also in diesem Zeitraum, gab es eine richtige Delle bei den Buchungen. Aber die gute Nachricht ist, seit ja, so Ende Mai, Anfang Juni ziehen die Buchungen da wieder an und das macht der Branche auch Hoffnung.
Last Minute ist ja irgendwie auch so eine Typfrage, aber wenn man da Lust drauf hat, wie sind denn die Chancen auf Schnäppchen und wo landet man dann? Auch wirklich noch an coolen Orten?
Also generell ist es auf jeden Fall so, wer ein bisschen flexibel ist, der findet auch immer noch etwas. Aber es kommt sehr darauf an. Also wer jetzt ans Mittelmeer möchte, in die Sonne, der dürfte vor allem Chancen haben auf gute Angebote in der Türkei oder in Ägypten. Denn die beiden Länder waren von der Buchungsflaute im Frühjahr stärker betroffen als andere Urlaubsziele. Also das könnte sich lohnen. Auch andere Destinationen, die einerseits viele Hotelkapazitäten haben und andererseits sehr häufig angeflogen werden, die könnten auch in Frage kommen. Laut TUI sind das zum Beispiel Ziele auf Kreta oder in Bulgarien. Schlechter sieht es aktuell in Spanien aus. Das Land ist einfach ein Top-Reiseziel und aktuell sehr stark ausgebucht. Ja, und wer in Deutschland Urlaub machen möchte, der hat auch noch Chancen. Allerdings verzeichnen die klassischen Küstenorte an Nord- und Ostsee eine hohe Nachfrage. Die Auslastung liegt vielerorts schon bei 80% oder mehr. Sylt, St. Peter-Ording, aber auch Amrum, Föhr und Scharbeutz, die sind laut der Tourismusagentur Schleswig-Holstein bereits sehr gut gebucht. Auch die ostfriesischen Inseln sind gut ausgelastet. Entspannter sieht es da etwa aus in Travemünde, der Kieler Förde, Flensburg oder auch auf Fehmarn.
Und das sind ja auch klassische Ziele, die man ganz gut mit dem Auto erreichen kann, wenn man das möchte. Und gleich haben wir ein paar Tipps für euch, falls ihr das eben vorhabt, mit dem Auto in den Urlaub zu fahren. Super E10 2,20 Euro, Super E5 2,27 Euro, Diesel 2,18 Euro. Das sind Preise, die heute an Tankstellen in Hamburg zu sehen waren. Und selbstverständlich gibt's bestimmt auch günstigere. Aber man merkt irgendwie doch, dass der Tankrabatt ausgelaufen ist. Wie passend zur Ferienzeit. Heißt jetzt, dass die mit dem Auto unterwegs sind, die müssen tapfer sein. Denn der Sprit ist wieder teurer geworden. Hier kommen ein paar Tipps, wie sich vielleicht trotzdem ein bisschen Kraftstoff und damit auch Geld sparen lässt. Und das geht schon mit dem Reifendruck los, sagt Christoph Tietgen vom ADAC.
In dem Tankdeckel oder in der Seitenverkleidung etc., da stehen die Angaben, wie viel Bar auf den Reifen drauf sein muss. Das sollte ich wirklich einhalten, vielleicht sogar noch einen ganz kleinen Tick rübergehen, denn da kann ich bis zu einem Liter pro 100 Kilometer sparen.
Und auch wer weniger mitnimmt, spart Sprit. 100 Kilogramm Zusatzlast bedeuten einen Mehrverbrauch von bis zu 0,3 Liter. Der ADAC rät auch, Dachboxen und Fahrradträger nach dem Gebrauch wieder abzumontieren. Werden Räder über eine Anhängerkupplung statt auf dem Dach transportiert, bietet das Verbrauchsvorteile. Im Blick behalten sollte man vor der Fahrt Zündkerzen und Motorluftfilter. Diese Ersatzteile sind dem Automobilclub zufolge relevant für den Kraftstoffverbrauch und sollten bei Zeiten ausgetauscht werden. Auch das Öl sollte regelmäßig gewechselt und hier ein modernes Leichtlauföl verwendet werden. Wenn es dann losgeht mit der Fahrt, Klimaanlage am besten auslassen, so Tietgen.
Die verbraucht so bis zu 1,5 Liter auf 100 Kilometer. Da kann ich natürlich gucken, dass ich am Anfang, bevor ich einsteige, erstmal alle Fenster aufmache und gut durchlüfte. Da muss die Klimaanlage nicht gleich am Anfang ganz stark arbeiten.
Generell beziehen alle elektrischen Verbraucher ihre Energie über den Generator vom Verbrennungsmotor und kosten somit Sprit. Nie sparen sollte man laut ADAC aber an der Sicherheit. Heißt, Scheibenwischer, Scheibenheizung und Beleuchtung sollten eingeschaltet bleiben. Während der Fahrt wichtig, das sogenannte vorausschauende Fahren. Diesen Begriff lernt man schon in der Fahrschule und er bedeutet, so Christoph Tietgen,
dass ich genau den Verkehr im Blick habe. Also wenn ich merke, hinten, da wird eine Ampel schon rot, dann kann ich natürlich schon mal mit dem Fuß vom Gas gehen. Wichtig ist auch, dass man wirklich versucht, im Verkehr mitzuschwimmen, dass man also wirklich dieses Bremsen und Gas geben vermeidet.
Denn Bremsen verbraucht Energie. Auch an Ortsschilder lieber heranrollen, statt abrupt abzubremsen, empfehlen die Experten. Sparen kann auch, wer den Motor an langen Rotphasen oder Bahnübergängen ausschaltet. Und wer frühzeitig in den nächsten Gang schaltet, eine Faustregel sei bei ca. 2000 Umdrehungen und erst runterschaltet, wenn der Motor ruckelt oder brummt. Und am meisten spart der, der langsamer fährt, vielleicht sogar langsamer als die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h auf der Autobahn.
Wiebke Nielsen aus der ARD Verbraucherredaktion. Und jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Ihr habt euch die Fotos eurer Ferienwohnung vorab schon immer wieder angeschaut. Dann seid ihr losgefahren, jetzt seid ihr am Urlaubsziel angekommen und macht voller Vorfreude die Tür auf. Und dann? Haare, Dreck, Flecken auf dem Sofa und die Möbel sind leider auch deutlich abgeranzter als erwartet. Also alles, was man nicht möchte und schon gar nicht gebucht hat. Wiebke Nielsen aus der ARD Verbraucherredaktion. Darf ich denn die Kohle zurückverlangen, wenn die Unterkunft nicht meinen Erwartungen entspricht?
Ja, kommt drauf an, was das heißt, dass sie nicht meinen Erwartungen entspricht. Fakt ist, Dreck und Schmutz alleine, das reicht nicht aus, um die Reise abzubrechen und den Reisepreis dann auch komplett zurückzubekommen. Auch wenn es natürlich ärgerlich ist, ne, eine verdreckte Ferienwohnung sozusagen zu kommen. Aber das, also Dreck, lässt sich ja beheben. Der Vermieter hat nämlich ein sogenanntes Recht auf Nacherfüllung. Er darf also nochmal nachputzen oder man muss ihm so gesehen die Gelegenheit geben, nochmal nachzuputzen. Anders verhält es sich mit Mängeln, die nicht sofort beseitigt werden können, also sowas wie Schimmel oder Ungezieferbefall. Das kann ja auch der Vermieter nicht mal eben so wegputzen.
Wie soll ich mich denn verhalten, wenn ich da eine schmutzige oder schimmelige Bude vorfinde?
Ja, bei Mängeln solcher Art sollte man auf jeden Fall den Vermieter sofort schriftlich informieren und ihm auch eine Frist setzen für Dinge, die er schnell ändern kann. Also wenn es sich nur in Anführungsstrichen um Schmutz handelt, ne? Also kein Schimmel oder Ungezieferbefall im Spiel ist. Diese Frist, die muss auch nicht lang sein, sagte uns ein Fachanwalt für Reiserecht. Da reicht zum Beispiel bis zum nächsten Mittag. Und ja, wenn da nichts passiert, also der Anbieter sich nicht meldet oder den Schaden nicht behebt, dann hat man weitere Rechte.
Und was heißt das dann genau?
Ja, das heißt, dass es einem dann zusteht, die Reise eben abzubrechen und den Reisepreis auch zurückerstattet zu bekommen. Allerdings, ja, gibt's da auf Seiten der Vermieter oft eine gewisse Verweigerungshaltung, so sagt es uns ein Anwalt. Ja, also um nicht nur Recht zu haben, sondern wie es immer so schön heißt, auch Recht zu bekommen, muss man also als Verbraucherin oder Verbraucher oft vor Gericht ziehen.
Ja, pünktlich zum Wochenende, da kommt der Sommer zurück mit allem, was dazugehört. Mit Sonne, mit deutlich höheren Temperaturen, selbst im Norden bis zu knapp 30 Grad. Das wird vermutlich diejenigen freuen, die nicht wegfahren in den Ferien, sondern jetzt zu Hause bleiben. Denn Urlaub machen ist tatsächlich auch ganz schön teuer geworden. Wir haben euch gefragt, ist denn für euch in diesem Jahr überhaupt ein großer Urlaub drin?
Tatsächlich eher nicht, weil es eben so teuer geworden ist in letzter Zeit. Also wenn Urlaub, dann eher so Nordsee-Ostsee in Deutschland, überall, wo man mit dem Auto oder mit dem Zug gut hinkommt, bestenfalls mit dem Zug, weil Deutschlandticket ermöglicht das.
Also ich finde so, die Preise spielen natürlich eine Rolle bei der Urlaubsplanung und so. Und dann haben wir auch überlegt, eher was in Deutschland zu machen.
Ich fahre leider auch nicht in Urlaub dieses Jahr. Vor ein, zwei Jahren hätte ich es noch locker genommen und hätte gesagt, ich fahre erstmal in Urlaub und gucke dann weiter. Aber ja, man muss sehen, wo man bleibt.
Die gute Nachricht, es gibt vor allem für Kinder und Jugendliche auch kostenfreie Angebote. Und tatsächlich gibt es auch die Möglichkeit, als Erwachsener einen Zuschuss zum Urlaub zu bekommen. Sommerurlaub zum Hammerschnäppchenpreis. Kaum zu glauben, was man für eine coole Unterkunft geschossen hat. Und manchmal kommt leider genau dann in dem Moment, in dem man verzweifelt wieder und wieder die Adresse auf dem Navi mit der Gegend, die man vor sich hat, überprüft, das böse Erwachen. Die Ferienwohnung, die gibt's gar nicht. Betrugsmaschen mit Fake-Unterkünften, die boomen offenbar gerade. Täuschend echte Websites, Fake-Profile, gestohlene Inserate, aber echte Mietverträge, da kann das schon passieren, dass man in die Falle tappt. Karin Riesch aus der ARD Verbraucherredaktion. Warum geht das offenbar so schnell?
Die Täter gehen inzwischen echt unglaublich professionell vor und kassieren für Häuser, die denen gar nicht gehören oder manchmal auch noch nicht mal existieren. In unserem Fall gab es eine vermeintlich seriöse Website, die hatte ein Impressum, es gab ein Facebook-Profil dazu und sogar ein echtes Ferienhaus. Die Familie kannte das Haus sogar vom Vorbeifahren und wusste genau, wo es steht. Claudia Vollmer.
Ich habe es auch meinem Sohn gezeigt oder den Söhnen, die haben ja meistens mit Technik ein bisschen mehr Ahnung und die haben gesagt, nee, jetzt solltet nichts auf dem Fake hin. ChatGPT lässt man ja auch schon mal über irgendwelche Sachen laufen und er sagt auch so, nee, erstmal kein Fake. Ja, und dann bucht man halt.
Auch die Preise waren jetzt nicht verdächtig billig oder so. Und genau das macht die Sache so schwierig. Viele Warnsignale, die man früher kannte, die fehlen heute einfach. Die klassischen Tipps wie umgekehrte Bildersuche im Netz, also taucht das Haus oder die Wohnung in einem anderen Zusammenhang auf oder von einem anderen Vermieter, die entlarven schon einige Scams, aber halt längst nicht mehr alle.
Ja, für die Familie in deinem Fall war das teuer und ärgerlich. 1.700 Euro futsch und der Urlaub natürlich auch. Aber fürs nächste Mal sind die vorbereitet, denn sie haben was Verdächtiges rausgefunden.
Es gab keine Telefonnummer im Impressum der Homepage. Und die Kommunikation, die lief nur schriftlich. Experten raten deshalb, vor der Buchung am besten mit dem Vermieter zu telefonieren. Dabei merkt man oft ziemlich schnell, ob jemand das Objekt wirklich kennt. Also man kann so ein bisschen nach der Ausstattung fragen, nach Besonderheiten des Hauses. Also einfach nach kleinen Details. Wer da ausweicht oder gar keinen persönlichen Kontakt zulässt, bei dem sollte man eher vorsichtig werden. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist auch das Geld. Eine Anzahlung sollte nur um die 20% hoch sein. Bei Betrugsmaschen werden oft direkt 50% gefordert und dann der Rest sogar ziemlich zeitnah danach.
Gibt es denn irgendwas, was ich zusätzlich noch tun kann, um mich vor Betrug zu schützen?
Ein Tipp, der klingt ein bisschen oldschool, der kann aber echt sehr hilfreich sein. Einfach mal bei der Tourismusinformation vor Ort nachfragen. Die gibt's ja nach wie vor in vielen Urlaubsregionen und die wissen meistens genau, wem ein Ferienhaus gehört und über welche Wege es normalerweise vermietet wird. Und wer private Ferienimmobilien lieber doch über große Buchungsplattformen mieten will, die werden schon sehr gut geprüft, aber auch da gibt's keine absolute Sicherheit. Da sollte man dann darauf achten, dass die Kommunikation und Bezahlung auch tatsächlich über diese Plattform laufen. Denn sobald jemand versucht, das Gespräch auf private E-Mail-Adressen oder Messenger-Dienste zu verlagern, oft mit dem Argument, die Vermittlungsgebühr zu sparen, dann sollte man hellhörig werden und im Zweifel lieber die Finger davon lassen.
Ja, Fake-Ferienhäuser, das ist natürlich extrem ärgerlich, wenn man da drauf reingefallen ist. Aber richtig ätzend wird es, wenn man in einem Gebiet unterwegs ist, das dann ein Krisengebiet ist. Möglicherweise will man das ja aus Abenteuerlust und mit Absicht, kann aber auch sein, dass die Region sehr plötzlich zum Krisengebiet wird. Und so kann es selbst in vermeintlich sicheren Urlaubsregionen auch schnell dann zu gefährlicheren Situationen kommen. Aktuell lodern zum Beispiel in Griechenland oder auch in Südfrankreich wieder Waldbrände. Das ist natürlich keine einfache Situation, aber das ist ja immerhin noch Europa. Noch komplizierter wird es häufig, wenn man noch weiter weg ist. Tamara Land aus der ARD-Verbraucherredaktion, fangen wir ganz vorne an. Wo bekomme ich die zuverlässigsten Infos über mein Reiseland?
Also die beste Quelle ist da das Auswärtige Amt. Das ist auch schon ganz hilfreich bei der Reisevorbereitung, weil man da für jedes Land Reise- und Sicherheitshinweise abrufen kann. Da bekommt man Tipps, man erfährt, welche Einreisebedingungen gelten, ob man zum Beispiel ein Visum oder eine Einreisegenehmigung braucht. Und das Ganze gibt es eben auch für unterwegs als App. Sicher Reisen heißt die. Und in dieser App kann man Länder als Favoriten hinterlegen und bekommt dann automatisch eine Push-Benachrichtigung, wenn sich an den Reise- und Sicherheitshinweisen etwas ändert. Und in der App sind auch Adressen und Kontakte für Notfälle hinterlegt, sodass man die jeweilige deutsche Vertretung vor Ort erreichen kann, wenn man mal akut Hilfe braucht.
Wer in ein Krisengebiet reist oder in ein Gebiet, das gerade dann zum Krisengebiet geworden ist, dem wird ja geraten, sich auf der sogenannten Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amtes einzutragen. Wie genau funktioniert das?
Auch dafür gibt's eine App. Elefant heißt die, also wie das Rüsseltier, nur mit D am Ende. Übrigens ist es nicht nur empfehlenswert, wenn man in ein Krisengebiet reist, denn unvorhergesehene Dinge können ja immer und überall passieren. Wenn wir zum Beispiel nochmal an die Waldbrände auf Rhodos vor 3 Jahren denken, auch in solchen Situationen hilft das Auswärtige Amt Urlaubern vor Ort. Aber dafür muss es eben wissen, dass man überhaupt da ist. Und dafür gibt's eben diese Elefant-App. Die Registrierung ist ehrlich gesagt ein bisschen aufwendig, da muss man sehr viele Daten eintippen, inklusive auch der Passnummer. Aber wenn man das einmal geschafft hat, dann ist es recht einfach. Man trägt ein, wann man wo im Ausland ist. Man kann auch Begleitpersonen wie Kinder oder Ehepartner mit angeben und auch seinen Standort auf dem Handy freigeben, damit das Auswärtige Amt einen im Notfall orten und kontaktieren kann.
Unter welchen Umständen kann man so eine Reise wieder absagen, wenn man ein schlechtes Bauchgefühl hat?
Also erst einmal, stornieren geht natürlich immer. Die Frage ist nur, ob man auf den Kosten dafür sitzen bleibt. Bei selbst zusammengestellten Reisen muss man in die Stornobedingungen schauen, ob und bis wann man gegebenenfalls kostenlos vom Vertrag zurücktreten kann. Wenn das nicht geht, dann ist man auf die Kulanz der Anbieter angewiesen. Bei Pauschalreisen ist man rechtlich besser abgesichert. Im Gesetz ist geregelt, dass Reisende kostenlos vom Vertrag zurücktreten können, wenn unvermeidbare außergewöhnliche Umstände auftreten.
Was genau ist darunter zu verstehen?
In der Regel orientieren sich die Reiseveranstalter an der Einschätzung des Auswärtigen Amtes. Und das heißt, wenn es eine offizielle Reisewarnung gibt, dann gilt das als unvermeidbarer außergewöhnlicher Umstand. Aber es muss wirklich eine Reisewarnung sein. In aller Regel reicht es eben nicht, wenn das Auswärtige Amt nur von Reisen irgendwohin abrät. Die meisten Reiseveranstalter lassen einen nur raus aus dem Vertrag, wenn wirklich eine offizielle Reisewarnung vorliegt.
So, und wenn man dann doch nicht will, hilft da dann eine Reiserücktrittsversicherung?
Leider nein, das ist auch so ein Missverständnis. Die Reiserücktrittsversicherung sichert einen nur ab, wenn man aus persönlichen Gründen die Reise nicht antreten kann. Äußere Umstände wie Krieg, Naturkatastrophen oder Unglücke sind da nicht mit abgedeckt. Wenn man sich bei seinem Urlaubsziel ein bisschen unsicher ist, dann ist es sinnvoll, bei der Buchung einen sogenannten Flex-Tarif zu wählen. Da zahlt man meistens einen Aufpreis, kann dafür aber noch relativ kurzfristig stornieren oder umbuchen, und zwar ohne, dass man dafür einen Grund angeben muss.
Was Was ist denn, wenn man mit Kind und Kegel zu Hause bleibt? Vielleicht, weil es zu Hause am schönsten ist, aber vielleicht auch, weil das Geld nicht reicht. Das trifft übrigens immer mehr. Das Statistische Bundesamt sagt, ein Fünftel der Menschen in Deutschland sagt von sich, dass Urlaub für sie ausfällt, weil sie sich das eben nicht leisten können. Und davon sind vor allem Alleinerziehende betroffen. Jessi Liedtke aus dem NDR 2 Aktuell-Team. Diese Leute, die haben ja dann nicht nur kaum Erholung, sondern wenn sie alleinerziehend sind, müssen sie auch irgendwie noch das Kind unterhalten, das 6 Wochen Leerlauf hat.
Ja, man sagt zwar immer, Langeweile ist gesund, aber ein bisschen Abwechslung wäre natürlich in den großen Ferien schon ganz cool. Da gibt es aber durchaus ein paar Möglichkeiten. Direkt vor der eigenen Haustür, viele Jugendzentren oder Vereine machen ja extra günstige Ferienangebote. Die kann man sich oft auch noch vom Jugendamt bezuschussen lassen, wenn man zum Beispiel Wohngeldempfänger ist oder andere Sozialleistungen bezieht.
Und was ist da so dabei?
Ich würde sagen, von bis. Die Kinder können Pizza backen lernen, zaubern, Stand-up paddeln oder beim Tanzworkshop mitmachen. Dazu gibt es von den Ländern und Gemeinden oft praktische Übersichten im Netz. Beispiel Flensburg in Schleswig-Holstein. Man registriert sich da einmal online bei der Stadt für den sogenannten Ferienpass. Über den kann man dann ganz einfach bis zu 20 Veranstaltungen für sein Kind buchen. Bente Hand vom Kinder- und Jugendbüro Flensburg hat beim Ferienpass da den Hut auf und sie sagt, das Ziel ist immer gleich.
Das Hauptziel des Angebotes des Ferienpasses ist, dass alle Kinder nach den Ferien ihren Freundinnen und Freunden erzählen können, dass sie fantastische Ferien hatten, völlig unabhängig eben von den Möglichkeiten ihrer Eltern.
Das klingt super. Das gibt es mit Sicherheit auch an anderen Orten im Norden.
Aber natürlich, immer ein bisschen anders organisiert allerdings. Mal heißt es Ferienpass, dann wieder Ferienkalender, wie in Mecklenburg-Vorpommern. Dort hat der Landesjugendring zum Beispiel auf seiner Website Ferienaktivitäten aus dem ganzen Land zusammengetragen. Da ist auch wieder alles dabei, vom mehrtägigen Ferienlager ab 50 Euro bis zum kostenlosen Programmierkurs für Computerspiele. Auch praktisch, Niedersachsen hat jetzt eine Ferienpass-App. Die kostet einmalig für den Sommer knapp 17 Euro. Dafür kriegt man dann Freizeitrabatte oder man kann über die App sogar Ferienjobs finden.
Jetzt hast du was Sensationelles für Kinder und Jugendliche gefunden. Vielleicht findest du auch noch irgendwas, vielleicht mit Familien, dass es eine Möglichkeit gibt, doch für Eltern und Kinder zusammen Urlaub zu machen. Auch wenn das Geld knapp ist, geht das doch?
Ja, da gibt es Möglichkeiten auf jeden Fall. Familien, die sich keinen Urlaub leisten können, die können unter bestimmten Voraussetzungen einen Zuschuss beim Land beantragen, meist beim Jugendamt. Wie viel Zuschuss es gibt, das ist wiederum von Land zu Land unterschiedlich. In Schleswig-Holstein sind das zum Beispiel maximal 18 Euro pro Person und Reisetag. Altenpflegerin Carmen Höck aus Tarp im Kreis Schleswig-Flensburg, die hat so mit ihrer Tochter Tabea mal wieder Urlaub machen können. 5 Tage in der Jugendherberge in Eckernförde an der Ostsee.
Ich habe 5 Tage, an denen ich nicht an Essen machen denken muss. Wir werden verwöhnt. Was will man mehr? 5 Tage Luxus.
Carmen, das klingt gut. Wie schön. Das war unser NDR2-Spezial rund um den Sommerurlaub. Ich bin Anouk und ich wünsche euch schöne Ferien. Habt eine gute Zeit, egal wo. Tschüss.